subtilen Vernichtung.
Klugscheißer.
Ich sag mal, yeah.
Ist
das der Horst, der da immer reintrötet? Ist der Horst?
Der Horst. Jedes Mal eine Person, wie er seinen Trötet zu verstecken, findet ihr. Ja. Egal, das wird sich nicht ändern. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute wieder mal zu dritt.
Wer kommt heute dran?
Wir wollten das nochmal, ja, ich bin dran.
Und wieso bist du eigentlich aus England zurückgekommen? Wir haben ja schon ein paar Folgen jetzt mit dir genossen. Das ist für uns eigentlich schon auch irgendwie unwirklich.
Ja, das stimmt.
Hast du den Brexit zurückdrehen können?
Ja, ich bin dabei. Merkt
so, sehr gut. Mit Herrn Starmer einen Termin.
Genau, wir hatten, genau, Frühstück nochmal und so.
So.
Genau, ja, hallo Jim.
Hallo.
Hallo Raoul.
Hallo.
Genau, ich dachte, weil das ist heute ein britisches Thema.
Ja, dann passt das ja.
Es geht um eine richtig, richtig große Band, vor allem für mich. Portishead.
Die kennen wir gar nicht.
Und natürlich es gibt bestimmt hunderte, tausende von Podcast-Folgen über Portishead. Was soll man da neu erzählen über Portishead? Aber ich erzähle heute was über meine ganz besondere Beziehung zu der Band und vor allem über bestimmte Aspekte von der Musikentstehung von Portishead, die vielleicht nicht jedem klar sind. Und die heutige Sendung hat den Namen Portishead, wenn der Ton eine Körnung bekommt.
Aha.
Und zwar, es gibt die wir wissen, Portishead ist ja 91 gegründet, ursprünglich nur von Geoff Barrow und Beth Gibbons, in einer Zeit, wo die arbeitslos waren, also harte Zeit in England. Die haben irgendwie vom Arbeitsamt, die wollten nicht wirklich arbeiten gehen, haben vom Arbeitsamt eine kleine Förderung bekommen, ein Projekt zu starten. Und in der Zeit hat Geoff Barrow als Mädchen für alle bei Massive Attack in dem Studio gearbeitet, durfte für die auch Kaffee kochen und so. Und wenn er mal fertig war, der durfte auch mal mit der Anlage spielen und hat da eigentlich seine Skills entwickelt, die man sehr gut kennt, samplen und mit Samplen spielen. Und seine ursprüngliche Idee war, allein mit der Beth Gibbons was zu starten. Der dritte Mitglied ist der Adrian Utley, der lange unterwegs war und lange versucht hat, sich als Jazzmusiker also Jazzgitarrist zu behaupten, was leider nicht wirklich funktioniert hat. Und dann kommen die drei zusammen und die werden sehr oft in die Trip-Hop-Schublade gesteckt mit Massive Attack aus Bristol und Tricky und andere Bands. Wobei die selber sagen, das war nie unsere Idee, Trip-Hop-Musik zu machen. Wir sind da reingerutscht, aber eigentlich wollten wir einfach Musik machen, was okay ist. Und die Musik, die sie ursprünglich machen wollten, ist sehr stark auf Sample basiert, aber nicht unbedingt Hip-Hop, sondern mit dem unverwechselbaren Gesang von der Beth Gibbons noch dazu. Und dann kommt Adrian Utley, der spielt Jazz. Man hört eigentlich in einem besonderen Stück in Glory Box, sein Gitarren-Solo ist da der wenige Stück, wo er tatsächlich einen großen Solo spielt. Aber der Adrian Utley bringt was anderes rein. Der Geoff Barrow kann mit Sampler, mit Tapes arbeiten. Er kann, ist ein DJ. Er kann auch richtig gut mit Turntables arbeiten. Aber mit dem Adrian Utley kommt jemand, der eine unglaubliche große Leidenschaft hat zu analogen Instrumenten. Also die ganz vor allem analogen Synthesizer. Hat eine unglaubliche Sammlung an Gitarren, die in der Zeit absolut für erschwinglichen Preisen zu kaufen waren. Wir sprechen 90er Jahren. Zu Beginn der 90er Jahren waren diese ganze Analog-Synthesizer überhaupt nicht mehr in und die könnte man wirklich für wenig, also nicht für so wenig Geld, aber man könnte die wirklich holen, die ganzen Arp 2600, die ganzen Moog, Mini-Moog, bis hin zu bestimmten Gitarren, die ganzen Jazzmaster-Gitarren waren eigentlich sehr gut bezahlbar. Aber es kommt vor allem jemand, der eine ganz präzise Idee hat vom Sound. Und das ist wirklich das Besondere. Als Dummy 94 rauskommt, ist es nicht nur ein fantastisches Album, weil es gibt gute Songs, sondern das lebt wirklich von diesen unglaublichen Sounds, was Portishead gemacht hat. Portishead hat insgesamt nur 3 Studioalben produziert oder gemacht. Einmal Dummy in 94, Portishead in 97 und viel, viel später, 2008, Third. Aber es gibt auch von Portishead ein sehr berühmtes Live-Album aus dem Jahr 98, also 98 veröffentlicht, aufgenommen, glaube ich, 97, in New York Roseland Ballroom mit dem New York Philharmonic. Und es geht heute teilweise um Titel von diesem Live-Album, der im Jahr 20, glaube ich, 23 remastered wurde. Es gibt eine neue Version von dem Album mit ein paar Lieder, die auf der originalen Platte nicht zu finden waren. Und das ist der absolute Höhepunkt von dem Sound, von dem Analog-Sound von Portishead. Also wenn man sich nochmal den Setting anschaut von diesem Live-Album, das ist unglaublich. Also die haben, es ist rein analog, die spielen, alles wird extrem aufwendig mikrofoniert von verschiedenen Perspektiven. Die haben Fender Rhodes, die haben Wurlitzer, die haben verschiedene Moogs, die haben Leslie Speaker, Orgel. Und ich würde sagen, im Sinne einer analogen Aufnahme kann man kaum was, also für mich, also ich spreche jetzt, für mich kann kaum was Besseres finden als dieses Album. Und wir starten, dass wir hören jetzt in den Stücken, die wir alle kennen. Also von Third vielleicht weniger, aber von den ersten 2 Platten kennen doch, wir kennen alle Stücke, die sind ja rauf und runter. Aber wir hören nicht, klar, wir finden die auch schön, aber wir hören wie penibel die wirklich auf die Wahl von den Instrumenten variieren. Und wir fangen mit einem Stück am Fender Rhodes, der heißt Rhodes, R-O-A-D-S, ein berühmtestes Stück von denen. Und wir versuchen uns zu konzentrieren auf dem Sound, was sie da produzieren. Okay? Und vor allem, wie es in diesem Live-Session aufgenommen wird. Und in Kombination mit der Stimme von Beth Gibbons. Kennt jeder, oder?
Also da wünscht man sich im Publikum jetzt zu sein, weil du dann natürlich den Sound über den Körper ganz anders aufnimmst und das eine ganz andere Mächtigkeit hat. So wirkt es gut, aber immer noch fast ein bisschen clean. Also das kommt ein bisschen ja massiver rüber, wenn du, glaube ich, im Konzert stehst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man hört, es ist ein Fender Rhodes, der wird verstärkt gespielt mit meistens ein Fender Reverb, Gitarrenverstärker, ein der Instrument oder ein Kombi, was wahrscheinlich am schwierigsten ist zum Mikrofonieren. Das ist hier gut gemacht, ein super Tremolo-Effekt auf dem Fender Rhodes, der bis in den Snare von dem Schlagzeug geht und diese Stimmung bringt. Deshalb, was du meintest, wenn man da ist, es muss ein unglaubliches Ereignis gewesen sein, weil du hast da wirklich, also die Musik wirklich gespürt. Und der Fender Rhodes ist für dieses Stück perfekt. Wirklich, wirklich perfekt. Das ist wirklich ein tolles Instrument. Und dann in Kombination mit der Stimme von der Beth Gibbons, die ist unglaublich, ich finde es unglaublich warm aufgenommen.
Ja, man achtet noch nicht mal genau drauf, dass es ein Fender Rhodes ist. Das muss man erstmal schnallen, ne? Also das ist echt super eingesetzt.
Ja, ich...
du kennst das Stück,
oder? Natürlich kennt das. Ich wollte sagen, Jim hat ja eben schon eine leichte Bemerkung gemacht. Ich würde da auch gerne noch einen draufsetzen. Ich finde auch, das ist mir eben nochmal aufgefallen, ihre Stimme ein bisschen dünn kommt sie darüber, ein bisschen so in den Hintergrund gemischt. Aber das ist nur ein ganz kleines Aber. Der Gag ist, ich höre dieses Album seit 2 Wochen intensiv.
Ah ja, okay.
Genau dieses, und ich höre nochmal alle Beth Gibbons Alben intensiv, die ja bisher leider nur 2 Alben veröffentlicht hat. Auch das neue, worüber wir uns letztes Jahr unterhalten haben, da war ich sehr skeptisch, weil ich gesagt habe, wieso wird dieses Album denn im Mai veröffentlicht? Es ist ein Herbstalbum. Ich ziehe alles zurück, ich knie nieder und erhöre die Göttin. Ich finde das fantastisch. Ich finde Beth Gibbons fantastisch. Ich finde ihre Stimme absolut einzigartig. Und das, was sie da macht, auf das Live-Album kannte ich nämlich bisher noch nicht. Du warst nämlich der Erste, der mich vor langer Zeit schon mal darauf hingewiesen hat, dass das auch toll ist. Ich bin ja nicht so ein Live-Album-Hörer. Und deswegen trifft es im Moment genau meine Hörgewohnheiten. Also ganz es ist schade, dass es von dieser Band so wenig gibt. Ne? 3 Alben. Ein Live-Album ist für ein bisschen kleiner Output für eine Band, die so unglaublich talentiert und neue Maßstäbe gesetzt hat. Auch diese Musik ist ja in gewisser Weise zeitlos. Ich könnte noch schon lange weiterreden, aber es kommen ja noch.
Nein, aber man muss auch sagen, dass die nebenbei jeder für sich unglaublich viele Sachen gemacht haben. Ne? Jeff Barrow mit Beak und die Beth Gibbons, Adrian Utley hat letztes Jahr ein interessantes neues Projekt, 137 mit Jim Bach. Also die machen immer noch unterschiedliche Sachen, aber alles Band, ja, nur wirklich, wenn das passt. Und das ist das Spannende, weil nach diesem Konzert ist erstmal Pause.
Fast zehn Jahre.
Die sind auf dem Zahnfleisch, die haben Adrian Utley und Jeff Barrow haben keine Beziehung mehr. Jeff Barrow geht nach Neuseeland für mehrere Jahre und versuchen irgendwie mit Musik nochmal zu kommen, aber das dauert bis dann irgendwann Third kommt. Und wir werden noch zu diesem Album kommen, wo ich denke auch tontechnisch wirklich eine unglaubliche Entwicklung passiert ist. Aber okay, jetzt wechseln wir zu einem anderen Stück, was vielleicht eher bekannt ist aus dem Studioalbum, aus dem zweiten Portishead von 97, der heißt Undenied. Und in diesem Live-Setting hat der Keyboard ist tatsächlich ein Fender Rhodes voll mit Tape-Echo und alles, was dazu gehört. Und gleichzeitig hat er auf der anderen Seite ein Wurlitzer. Und das ist ganz spannend, weil wir hören gleich, wir sprechen viel in dieser Sendung über Fender Rhodes, Wurlitzer, Vibraphon. Und manchmal ist es nicht immer klar für die Hörerinnen und Hörer, wie unterschiedlich diese Instrumente klingen und was sie tatsächlich mit sich bringen. Der Fender Rhodes ist weich wie Butter, der geht einfach in so rein. Der Wurlitzer wird nicht extern verstärkt, hat einen eigenen Verstärker, hat einen eigenen Tremolo und der ist lockiger. Der ist irgendwo zwischen Klavier und Vibraphon. Wir hören jetzt in diesem Stück rein und ihr gebt gleich eure Meinung dann.
Release my whole desire, undeniable.
welcher Scheibe war das jetzt?
Das ist interessant, weil auf diesem Live-Album, was in dem Jahr 98 veröffentlicht wurde, war das Stück nicht dabei. Der ist jetzt auf dem neuen, aus dem Jahr, ich glaube, die haben dieses Released in dem Jahr 25, glaube ich, oder 23 gemacht. Also die haben ein Remar, also eine, warte mal, das war ja das 25-Jährige, das heißt, das war 23, das muss eigentlich genau 25-Jährige gewesen sein, das heißt, es ist 2023 okay. veröffentlicht worden.
Also das ist jetzt schon ein anderer Schuh, da passt alles, das ist schon super gut produziert. Hat eine schöne Rückbesinnung auf die 70er mit diesen Klangfarben, diesem Bass, mit dem, waren da jetzt beides eigentlich gespielt worden? Da, das war jetzt ja erstmal Fender Rhodes am Start. Oder war da Wurlitzer noch mit dabei?
Das war nur ein Wurlitzer.
Das war nur ein Wurlitzer.
Nur ein Wurlitzer.
Also wie gesagt, total gut gemacht. Ich finde, die Stimme von ihr ist nicht jedermanns Sache, höchstwahrscheinlich. Ich finde es hier gut und da müsste man dann natürlich, jetzt würde man viel länger gerne noch reinhören. Schon der Anfang des Songs war sehr, sehr vielversprechend. Ich finde, dass so eine Prise Hall da nie verkehrt ist. Das ist hier der Fall. Das hat einen deutlich runderen Soundeindruck als gerade diese Live-Sequenz. Da,
genau, und ne? Das ist interessant.
Das ist aber auch live, ne?
Ja, genau.
Das ist aber auch live und das wirkt ganz anders.
Die Frage
die Stimme
ist,
ganz sehr viel präsenter.
Genau, die Frage ist, warum war dieses Stück nicht auf der ersten Platte?
Ja, das ist eine absolut korrekte Frage.
Ja. Weil dieses Stück ohne Publikum aufgenommen wurde.
Okay.
Dieses Stück wurde, es gibt ein Video, es gab ein DVD und man sieht eigentlich, ich liebe diese Version von dem Lied, aber ich hatte bis jetzt nur diese, ich hatte mich das auf Kassette mal aufgenommen, ist egal. Ich hatte diese von dem DVD, aber in dem DVD spricht der Typ, der sein Setup da vorstellt, was natürlich auch schon interessant ist für so einen Freak wie ich zu sehen, wie die das aufnehmen. Aber man möchte einfach nur das, und du siehst, wie das Lied wahrscheinlich vor Start oder irgendwie so aufgenommen wurde, dass es eigentlich, das war nur zu finden auf dieser DVD, aber nicht mal komplett als Song, sondern unterbrochen mit der Stimme von dem Produzent. Und deshalb war ich sehr glücklich, dass als dieses Lied jetzt erstmal ungestört zu hören ist und vor allem diese Live-Version, und die ist deutlich reicher als die erste Version, die wir gehört haben. Da gibt's auch andere, es gibt die Extras aus dieser Platte sind von der Soundqualität besser. Es ist ein anderes Setting, ob du ein Publikum hast in Nansbach, ob du kein Publikum hast. Und vor allem hier ist das Orchester auch gar nicht dabei. Ne? Bei Fender, bei Rose, das Lied, was wir gehört haben davor, irgendwann setzen die Streicher ein und dann, okay, das ist anders. Mhm. Na, das heißt, tatsächlich sind die Extras auf der Platte absolut wirklich, wirklich Top-Lieder zu hören. Mhm.
Aber das war das war keine Konzertreise, keine Tournee, sondern die haben dieses einzige Konzert gegeben. Und da mit dem Hintergedanken, wir nehmen das so perfekt wie möglich.
Genau, super aufwendig. Also extrem. Also die Idee war natürlich auch mit dem Orchester zusammen zu spielen und also mit dem New York Philharmonic.
Nicht irgendein Orchester. Ne?
Genau. Und auch nicht irgendeine Location. Ich meine, das muss ja wirklich unglaublich gewesen sein. Und die Idee war auch, der Grundgedanke von Portishead ist auch immer, ich weiß nicht, ob die schon live gesehen haben, die spielen live immer anders als auf den Alben. Also die mögen das, diese Sound geben die dann immer eine andere Dimension. Aber okay. Die sind dann auf einmal, die gehen auseinander, jeder macht ein bisschen was für sich, aber auch ganz schön harte Zeit. Und irgendwann finden sie sich wieder und dann kommt 2008 das wirklich unglaubliches, wirklich tolles Album für mich, Third. Ganz anders hätte man auch in deine vorherige Sendung, da kam aber nicht ein danach, wo man ein Doppelalbum machen könnte. Aber tatsächlich schon, du hörst und du denkst, okay, das ist immer noch Portishead, aber hat mit diesem Trip-Up-Touch überhaupt nichts mehr zu tun. Und du entdeckst eine Band, die vielleicht abstrakter geworden ist. Und das ist immer auch, deshalb ist, ich möchte hier ein bisschen versuchen, die letzten zwei Sendungen ein bisschen zu diskutieren, wo wir eine Sendung von Jim hatten über experimentelle Musik. Die Idee, dass man weitergeht. Wir hatten auch bei Raoul was gehört über Bands, die irgendwann sagen, okay, wir wollen jetzt was anderes machen und das andere, zumindest was du vorgestellt hast, war definitiv abstrakter als was davor war. Also das ist, irgendwann, glaube ich, kommt man schon zu dem Punkt, wo man sagt, man kann was anderes greifen mit Musik. Und die bei Portishead haben die mit der Third, finde ich, Soundtextur super ausgearbeitet, immer noch super Sound und auch da super viel Zeit reingesteckt in die Suche nach passende Instrument. Wir hören gleich in einem sehr bekannten Stück aus der Platte The Rip, ein der prominentesten Stück. Das ist eigentlich aufgenommen mit einer Kindergitarre, die nochmal trotzdem überarbeitet wurde, sodass der Ton, dass der Sound ein bisschen reicher wird.
Da mochten sich die beiden Männer der Truppe noch, bevor sie sich dann entzweit haben.
Die haben sich nie wirklich gezankt. Du meinst Adrian Utley und Jeff Burrow?
Ja.
Nee, die haben sich auch nie wirklich
gezankt. So, dann habe ich das eben falsch verstanden?
Nee. Ich hätte das auch so verstanden.
Ich hatte das verstanden, dass sie das nicht verstanden haben.
Dann habe ich das anders gesagt, als ich gedacht habe. Nein, die hatten untereinander nie Stress. Die haben zusammen ein Studio aufgebaut. Die haben also Jeff Burrow, Beth Gibbons und Adrian Utley haben, würde ich sagen, ganz gute Verhältnisse. Die hatten, aber Jeff Burrow hat sich von seiner Frau getrennt, Adrian Utley hat sich von seiner Frau getrennt. Ich meine, die hatten in ihrem eigenen privaten Kreisen extrem Spannung. Die Beth Gibbons ist ein sehr zurück.
Vorhin anders rüber.
Genau, nein. Die haben sich immer sehr gut verstanden. Und nichtsdestotrotz ist der Jeff Burrow schon der Kopf in der ganzen Geschichte, ganz klar. Und dann bringen die The Rip. Und The Rip, also das Lied hier, ist besonders im Sound, weil das ist ein ganz spezielles Instrument. Und wir werden jetzt leider nicht direkt zu Beginn hören, aber was ich ganz spannend finde, ist das Mikrofonieren, wo man das Atem von Adrian Utley hört, wenn er spielt. Und das heißt, diese Idee, wir versuchen hier eine andere Dimension reinzubringen in diesem Lied. Und ein bisschen, das Ganze wird nicht mehr so analog, wie es mal in den ersten Alben oder bis diese Live-Aufnahme war. Es wird alles einfach experimenteller, aber auch extrem spannend und ich finde, dass die Stimme von Beth Gibbons dann noch mehr aufgeht als bei den anderen Alben. Wollen wir reinhören?
Gerne.
Von Beginn an gespielt. Man hört das Atem von dem Adrian Utley. Was sagt ihr? Ihr kennt das Lied, oder?
Ich kenne das dritte Album am wenigsten von ihnen. Dieses Stück habe ich auch nicht in Erinnerung. Und ja, ich will jetzt nicht mit dem vielfach verwendeten Wort Herausforderung um die Ecke kommen, aber es wirkt, also wie das skelettiert, sie haben sich zurückgenommen, also wenn man sagt, sie haben sich weiterentwickelt, indem sie weniger machen.
Ich meine, naja, wobei, es gibt eine zweite Hälfte in dem Song. Ne?
Ach so,
Das startet wie so ein Folk-Ballad, sag ich mal, und geht in einem sehr elektronischen Stück.
Ach so, natürlich jetzt schwer dann
genau,
zu fassen, weil für mich fehlen 50% sozusagen.
Ja, klar, aber es geht für mich viel mehr um den Sound. Also wirklich diese man hört, das ist die Gitarre ist anders als was man kennt. Das ist eine Kindergitarre, die
das sich fast an wie ein Banjo.
Ja, genau.
Wie ein Banjo.
Aber ich finde ich glaube, dass die wirklich tatsächlich zusätzlich seinen Atem noch mikrofoniert haben. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Also auch in Kombination mit der Stimme von der Beth Gibbons. Natürlich müsste man hier, ich dachte, okay, wir sind hier unter Portishead-Fans und alle kennen diese Stück rauf und runter auch.
Aber was ich dazu sagen würde, ist, dass die Band eben auszeichnet, dass sie eben Wechsel nicht scheuen. Und gerade, also ich meine, der Roll hat völlig recht, wenn man jetzt den zweiten Teil nicht kennt und da kommt dann noch viel Wumms dahin, dann ist das natürlich was anderes. Aber also was ich jetzt angemerkt hätte, ich kenne das Album nicht so gut, ist, dass ich diese verschiedenen Ansätze mag. Also wenn man nicht immer nur beim selben bleibt, sondern wenn man da unterschiedliche Dinge ausprobiert. Hier ist es wirklich wieder sehr am Anfang reduziert. Es wäre interessant, mal 3 Sekunden zu hören, wie es später sich entwickelt. Ich könnte
auch mal da kurz, ja.
Oder 5 Sekunden mal.
Wir hören da kurz rein.
Wieder sehr 70er orientiert.
Ja, auch Synthi, ne? Das Synthi übernimmt die Gitarre.
Aber das finde ich gut. Also die haben Ideen und die lassen sie sich auch durchgehen. Das finde ich gut. Also das und höchstwahrscheinlich ist das sehr abwechslungsreich.
Ja, also die Platte ist, also es gibt so Songs wie Threads, also das ist sehr minimalistisch alles, aber geht irgendwann schon in psychedelic, hypnotische Teil und das ist vom Sound extrem gut, wirklich extrem gut gemacht. Und genau, wir gehen jetzt zu einem Stück, das ist wahrscheinlich der Stück, was also mein Lieblingsstück tatsächlich von der Band, aber ein der große Kontroversstück, der heißt Machine Gun. Und ich finde, das ist, was wir vor 2 Wochen bei der Sendung von Jim mal gesprochen haben, wie man auf diese Idee kommen kann, du hast unter anderem ein schönes Beispiel gebracht von Klangkunst, wo man gehört hat, wie Klänge tatsächlich mit anderen arbeiten und dass die nicht ganz unabhängig voneinander und dass aus der Kühle, wenn man warme 70er weiche Sound entstehen möchte, dass wenn der aus einem sehr kühlen Raum entsteht, dass das eine ganz andere Impression macht. Das haben die, finde ich, mit Machine Gun sehr gut umgesetzt. Es gibt eine spannende Videoaufnahme, die haben in einem Bunker in Berlin dieses Lied auch mal aufgenommen, wo die dann unten spielen. Die haben alle Jacke, das ist furchtbar kalt im Winter auch. Tatsächlich kurz danach war ich bei dem Konzert von Portishead in Berlin und die haben tatsächlich Mikrofone in diesem Bunker an verschiedenen Orten platziert. Und da kriegt dieser Raum, also das startet mit einem wir werden ja auf jeden Fall hier nicht vom Beginn an hören, das ist ein sehr langes Stück, aber es fängt mit einem extrem brutalen Drum-Beat, der sehr kühl ist und teilweise sehr viel Hall hat und der verschwindet in der Zeit, der wird immer diffuser und dann irgendwann kommt so ein Oberheim-Synthesizer-Part, was unglaublich hoffnungsvoll daraus kommt und die Stimme von Beth Gibbons, also das möchte dieses Stück einfach seine Würde geben, das ist wirklich ein tolles Stück. We'll be right back.
okay, jetzt Challenge der. Ich habe nichts gegen solche Sounds grundsätzlich, das ist sehr industrial-mäßig, aber...
Vielleicht sage ich noch was...
Ganz kurz, ja. was ich an der Soundkonstruktion selber für mich ein bisschen gefehlt hat, ist die Luft. Das ist sehr eng gewesen und dann so plöp, 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 plöp. Und kommt da noch Gesang oder nicht?
Das davor, das ist das Ende von dem, das endet so letztendlich.
Okay.
Das heißt, ich weiß, ich könnte nicht, also man müsste eigentlich dieses Stück in seine Fühle hören. Wir hören jetzt in diesem Beat, der ist schon verändert, also der startet gar nicht so brutal wie das, der wird, aber das ist ja die Idee von diesem Machine Gun, diese, ja, wird geballert letztendlich und da gibt es vorher viel Gesang von ihr, was sehr schön einsetzt eigentlich und dann gibt es diese Idee von einem Bruch und diese Machine Gun Geschichte wird immer diffuser, ändert sich, hört man das noch, entfernt sich das, ist man selber woanders. Und dann diese Oberheim-Sound, der, finde ich, durch diese kühle, lange vorbereitete, kühle Atmosphären ganz andere, also ich muss sagen, der berührt mich total. Also ich finde, der bringt viel Wärme, Hoffnung, hat was Amerikanisches.
Also Jean-Michel Jarre.
Ja, genau, ja. Und ich finde, das ist auch Portishead. Also die haben sich, es gibt auf dieser Platte gibt es andere Threads, ist auch so eine sehr experimentelle Geschichte, aber auch ein Spiel mit Sound und wie Sounds zusammen doch was anderes erzeugen können.
Ja, ich habe ja eben als so Machine Gun hast, eine Grimasse verzogen, weil ich kenne das Stück und es ist ganz ehrlich auch der Grund, warum ich mich mit diesem Album nie anfreunden konnte. Ich habe das nie vergessen, das Stück, obwohl ich das so oft nicht gehört habe, weil it's not my cup of tea. Wenn du von Wärme und Hoffnung sprichst, dann, das erinnert mich an die Folge von letzter Woche, da kann ich nicht, ich krieg die Tür nicht auf dazu. Es ist für mich enervierend und schwierig. Ich kann mich allerdings nicht an den Mittel- oder an den Anfangteil des Stücks erinnern, aber das habe ich nie vergessen. Ich meine, das ist ja auch was, es bleibt in den Ohren hängen. Einmal gehört, nie vergessen.
Ja, ich hab dieses Stück live erlebt und hat mich wirklich geflasht. Also, aber okay, das ist ja, na, wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass man Schwierigkeiten hat mit dem Stück. Vor allem, wenn man denn jetzt nur hier Ausschnitt, nur das Ende hört. Das baut sich natürlich auf.
Für den Titel Machine Gun passt es ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, wenn ich freiere Sounds oder experimentellere Sounds höre, dann bin ich immer froh, wenn es so einen etwas weiteren Sound hat, so eine Fläche. Hier ist das eher wie unterm Dampf.
Machine Gun, genau. Super dicht und ja, man musste eigentlich in dem, wie gesagt, in dem Stück hat man die als Gegenpol letztendlich die Stimme von Beth Gibbons und am Ende diese Oberheim Synthi, was man hört, finde ich, ist auch als Gegenpol und
die Hoffnung.
Ja, vielleicht verstehe ich es auch falsch, ich weiß es nicht. Genau, das war jetzt eigentlich so unsere Folge zu Portishead und diese Soundkörnung, die ich eigentlich bringen wollte. Ich hoffe, es ist rübergekommen, wie viel Energie diese Band in den Sound reinsteckt. Und das ist ein großer Teil für mich von dem Erfolg und Besonderheit von Portishead's Musik ist.
Findest du die eigentlich gut, die Gruppe?
Naja, ich habe ja meinen Lobgesang schon am Anfang der Sendung verschossen. Bleibt eine wahnsinnig spannende Band, eine wirklich tolle Sängerin. Ich hoffe, sie macht noch ein paar Solo-Alben. Also für alle, die Beth Gibbons mögen, hört euch auch das neue Solo-Album an. Das ist auch toll. Ganz tolle, großartige Kunst, ja. Machine Gun, ja, mal gucken. Aber das Live-Album, das werde ich mir intensiv
antun. Das Live-Album kann man
als Platte auch unerschwinglich, ne? Glaube ich, habe ich geguckt. Auf Vinyl ist das Live-Album ziemlich teuer, ne?
Ich hab's, also schon lange.
Okay.
Du meinst das Neue jetzt, oder?
Ja.
Ja, geht aber noch eigentlich, oder? Du meinst diese Reissue von 20?
Ja.
Ja, nee, das habe ich nicht. Ich habe das ganz erste, also das von 98 habe ich das. Okay.
Ansonsten, stopp, letzter Hinweis von mir nochmal. Du hast es ja vorhin erwähnt, wenn man jetzt von denen redet. Ich meine, die haben ja ihre Produktion nicht eingestellt. Also wie gesagt, Beth Gibbons macht Soloplatten. Aber wie gesagt, allein Beak ist ein Projekt, was man in seiner Gänze auch gern mal, die haben jetzt ja sehr unterschiedliche Platten gemacht auch, aber zum Teil sehr neokrautrockig am Anfang und dann immer weiterentwickelt. Auch spannend. Und die Sachen vom Wie heißt der?
Adrian Utley.
Den kenne ich nicht so gut.
Also der hat, ja, der arbeitet sehr viel mit Willie Gregory von Goldfrapp. Und die machen sehr viel Filmmusik, allerdings kein Blockbusters natürlich. Also er hat einen sehr schönen Soundtrack von Joan of Arc. Die haben super viele sehr schöne Sachen zusammen gemacht. Aber übrigens, der Willie Gregory spielt einmal nicht Saxophon, sondern irgendein Bläserinstrument auf der Third. Aber klar, und der Jeff Barrow ist nicht mehr bei Beak. Also Beak gibt's immer noch, aber ohne ihn, der macht jetzt tatsächlich Filme. Also der hat jetzt den ersten, kommt jetzt in England, wenn man in England lebt. Die machen jetzt quasi eine Kinotour mit diesem ersten Film von Jeff Barrow. Also auch unter Invada, aber nicht mehr. Es gibt jetzt Invada Record und Invada Film. Und da macht er seinen ersten Film tatsächlich.
Ja, sehr gut.
Genau.
Ja, vielen Dank.
Ich sage, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich sage, bis nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und viel Spaß und ja.
Gute Zeit von uns.
Ja.
Bis
ciao,
dahin.
Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.